Mein Name ist Alexander Zeidler. Mir wäre es eigentlich ganz recht, wenn wir einfach sagen, du statt sie. Ich denke, ist okay. Kurz einfach Alex. Ja, was mache ich so? Ich bin selbstständiger Webentwickler, Trainer für Webtechnologien, hauptsächlich ASP.NET. Bin Microsoft MVP seit, ich glaube, 10 Jahren inzwischen. Ja, das ist so mein Themenfeld. Was mache ich sonst? Web-Applikationen, Cloud-Applikationen. Ich würde sagen, starten wir einfach mit dem Thema. Single-Page-Application. Was bedeutet das eigentlich? Die klassische Webentwicklung zeigt ja normalerweise Applikationen bzw. Webseiten immer in einem abgeschlossenen Bereich ab. Das heißt, ich bin auf der Produktseite Kategorieübersicht, dann gehe ich in die Produktdetails und dann gehe ich vielleicht in den Warenkorb, mache einen Checkout. Was dabei passiert ist, immer wenn der Status der Seite wechselt von zum Beispiel Produktübersicht zu Produktdetails zu Warenkorb, habe ich immer kurz diese Austastlücke, sprich ich habe immer diesen Sprung in der UI, ich habe kurz eine weiße Seite und wenn es dann wieder weitergeht, dann baut sich die Seite erst langsam auf. Das ist natürlich, sage ich mal, für einen normalen Shop vielleicht noch tragbar. Wenn ich damit aber echte Enterprise-Applikationen bauen will, um die klassische Desktop-Anwendung ablösen zu können, dann ist das natürlich für einen Anwender extrem störend, weil er jedes Mal aus seinem Denkfluss eigentlich herausgelöst wird. Wo war ich denn gerade? Wo bin ich denn jetzt? Und dieses Problem lösen Single-Page-Applications. Das heißt, ich bekomme eine rich client experience im Browser. Ein anderes Problem, was wir heutzutage haben, ist eine Vielfalt von Geräten und Plattformen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die klassische Windows-Welt, dann hat in den letzten Jahren natürlich die Apple-Fraktion stärkeren Zulauf bekommen, speziell dort mit den Mobilgeräten, iPad, iPhone, was auch immer. Das heißt, ich habe mit verschiedenen Auflösungen und auch Ausrichtungen, also Landscape, Porträt und verschiedene Formfaktoren im Prinzip umzugehen. Und das Problem war ja früher schon allgegenwärtig, da hat man sich halt irgendwie so für ein Jahr auf eine Auflösung committed, hat gesagt, okay, jetzt unterstützen wir mal eine Zeit lang 1024, irgendwann geht's hoch. Das ist heute eigentlich auch so nicht mehr realisierbar. Das heißt, ich muss mein Design einfach von Grund auf entwickeln für verschiedene Auflösungen und Formate. Das erreicht man mit dem sogenannten Responsive Design Ansatz, der auch noch ergänzt wird durch den Mobile First Ansatz. Das heißt, ich entwickle meine Applikation, also ich spreche hier auch explizit von der Applikation, nicht von der Webseite, so dass er auf verschiedenen Geräten lauffähig ist. Und mit diesem Mobile First Ansatz erreiche ich dann eben auch, dass ich zuerst für die kleinste Auflösung oder für die schlechteste Auflösung entwickle und dann mich quasi auf die höheren Auflösungen herantaste, was immer leichter ist, als wenn ich von einer richtig fetten UI eigentlich komme und muss das dann irgendwie auf ein kleines Gerät anpassen. Dann versucht man eben einfach das Beste von beiden Welten, also sprich klassischer Desktop und Web bei einer Single-Page-Application zusammenzubringen. Das Beste aus der Desktop-Welt ist, dass ich eben diese Rich Experience habe, dass ich tatsächlich sage, okay, ich habe ansprechende Dialoge, ich kann verschiedene Funktionen einfach nutzen, die nativ auf dem Gerät vielleicht auch vorhanden sind, ins Betriebssystem rein, zum Beispiel Location Services und ähnliches. Auf der anderen Seite habe ich natürlich beim Web den großen Vorteil, ich habe ein sehr einfaches Deployment, sobald ich auf meinem Server oder in meiner Serverfarm irgendwas aktualisiere, steht es auf den Clients einfach zur Verfügung. Das heißt, in einer Enterprise-Umgebung kann ich damit natürlich den Rollout sehr schnell vereinfachen. Ja, wie wird das Ganze realisiert? Maßgeblich mit HTML5 und JavaScript. HTML5 stellt mir einfach als Technologie die APIs zur Verfügung, eben schon angesprochen Location Services, aber auch Local Storage oder ähnliche Sachen, die einfach heute benötigt werden, um solche Applikationen zu bauen. Und in den letzten Jahren hat JavaScript, das ja schon seit Anbeginn des Webs eigentlich vorhanden war, ein Revival erlebt. ging los eigentlich mit dem Thema Google Chrome bzw. mit der V8 Engine, die Google damals eingebaut hat, die dann richtig performante Seiten ermöglicht hat, und seitdem überbieten sich die Browserhersteller eigentlich ständig mit neuen Performance-Rekorden, sodass man heute eigentlich so weit ist, dass man auch mit HTML5, JavaScript und mit WebGL oder ähnlichen Technologien tatsächlich auch 3D im Browser realisieren kann. Das heißt, ich könnte theoretisch auch ein CAD-System im Browser heute implementieren. Das gibt die Technik heute eigentlich her. Würde ich sagen, gucken wir uns kurz an. Den Unterschied zwischen der klassischen Webseite nochmal, als Beispiel hier Amazon. Dann gehe ich halt hier auf den Einkaufswagen und dann habe ich immer kurz diesen Sprung. Das ist natürlich dank schnellem Internet heute bereits besser geworden, aber trotzdem ist immer so ein bisschen ein sprunghaftes Verhalten da. Im Gegensatz dazu habe ich jetzt eine Applikation, das wäre zum Beispiel so eine IAN-Nummernverwaltung, die tatsächlich auch im Echtbetrieb ist, und jetzt hätte ich hier zum Beispiel die Lieferanten, und man sieht schon, also das Menü zum Beispiel, es bleibt immer fix da. Oder wenn ich eben hierher gehe und in die Suche was eingebe, dann wird es einfach dynamisch ausgefiltert. Das ist natürlich auch ein Effekt, den man ja von Google schon lange kennt, dieses Autosuggest und ähnliches. Das ist hier implementiert, oder auch vielleicht eine größere Applikation, die hier zum Beispiel eine Suchfunktion verwendet. Ich hoffe, dass jetzt das Internet einigermaßen vernünftig läuft. Das ist im Prinzip eine Applikation, mit der ich basierend auf Anforderungen, die ich in der Produktion habe, Werkzeuge auswählen kann. Also das heißt, ich möchte zum Beispiel ein Loch bohren. Das Loch soll durchgängig sein und es soll zylindrisch sein. Und dann sage ich, das Verfahren soll bohrend sein. Und ich habe das Werkstück entsprechend vorbearbeitet. Und dann kommt eben entsprechend die Auswahl der möglichen Produkttypen. So geht es immer weiter. Aber die Seite springt im Prinzip nicht um. Ich kann auch hier wieder entsprechend weiterklicken. Gut, jetzt ist es im Moment ein bisschen langsam, beziehungsweise, genau, ja, das kommt langsam. Ja, aber wie gesagt, der eigentliche Flow ist sehr, sehr dynamisch in der Applikation. Ich weiß nicht, wer sich mit Single-Page-Applications schon beschäftigt hat, der kennt ja vielleicht diese klassischen To-Do-Apps, die immer als Demos gezeigt werden. Und so ein To-Do-App ist natürlich ein relativ eingeschränktes Szenario von der Anwendung her. Das heißt, wenn ich jetzt so ein klassisches Binding-Framework, mit dem man das Ganze dann implementiert, demonstrieren möchte, dann ist so eine To-Do-App natürlich ganz schick. Aber wenn ich jetzt so eine größere Applikation, wie die ich gerade gezeigt habe, aufbauen möchte, dann habe ich natürlich noch viel mehr Anforderungen an meine Applikationsentwicklung. Also zum einen habe ich das Thema, ich möchte eine sehr angenehme User Experience erreichen, ich möchte die Erreichbarkeit auf verschiedenen Geräten anbieten, ich möchte unter Umständen auch Offline-Arbeiten ermöglichen und ich möchte die Applikation vielleicht auch über den App Store deployen. Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen widersprüchlich zu dem Thema HTML-Web, aber es gibt durchaus Gründe, die dafür sprechen, dann das Ganze wieder in den App Store reinzupacken beziehungsweise in eine native App-Hülle quasi zu stecken. Wenn ich zum Beispiel auf native Gerätefunktionen zugreifen möchte, die mir die HTML5 API nicht zur Verfügung stellt. Vielleicht nochmal kurz zum Schema der Single-Page-Application. Wie funktioniert die? Die Applikation läuft eigentlich auf dem Server nicht mehr. Der Server dient eigentlich dazu, die Daten bereitzustellen. Das heißt, ich habe hier im Idealfall REST-Services oder einfach HTTP-Services, die mir idealerweise JSON-Daten zur Verfügung stellen. Und ich habe den Client, und im Client läuft eigentlich der maßgebliche Teil der Applikation. Das heißt, es ist nicht wie klassisches ASP.NET, dass quasi immer wieder eine Seite gerendert wird, die dann komplett zum Server geschickt wird, sondern es ist eigentlich so, dass der Server mir initial die UI, sprich HTML, CSS, JavaScript, Image-Files und ähnliches, statische Files zur Verfügung stellt. Die werden in den Browser geladen beim ersten Start. Und dann ist hier auch, sieht man hier, dieses Application JavaScript. Und das ist eigentlich dann komplett dafür zuständig, diesen Application Flow am Leben zu halten. Und was dann eigentlich passiert ist, dass dieses Application JavaScript über den Data Access der hier dargestellt ist, sich vom Server nur noch die lebenden Daten lädt, also zum Beispiel Produktdaten oder Ähnliches. Aber es lädt sich nicht jedes Mal die Produktview neu, die ist schon im Browser vorhanden, idealerweise dann auch gecached. Dann haben wir im Prinzip schon so einen Cross-Cutting-Konzern, sage ich mal, der für Single-Page-Applications notwendig ist. Das wäre die Navigation. Und das sind dann Sachen, die teilweise in diesen klassischen Demos, To-Do-App, eben schon nicht mehr aufgezeigt werden. Aber wie kann ich das realisieren? Weil ich muss ja dann im Prinzip vielleicht auch den Statuswechsel von einer Seite zur anderen oder von einer View zur anderen irgendwie persistent machen. Das heißt, der User ist ja gewohnt, in seinem Browser den Zurück-Button verwenden zu können, wenn er von einer View zur anderen geht. Und diese Funktionalität soll natürlich nicht gebrochen sein. Das heißt, wenn ich jetzt F5 drücke in irgendeiner View, dann möchte ich ja nicht an den Start der Applikation kommen, sondern ich möchte ja eigentlich wieder meine View, in der ich war, unter Umständen refreshen. Deshalb das Thema Navigation, da muss man sich auch was einfallen lassen. Dann brauche ich die Möglichkeit, ich habe es vorhin schon angesprochen, die Daten, die ich mir gezogen habe, nicht nur die Views oder die View Models, sondern auch die lebenden Daten, also sprich Produktdaten oder ähnliches, lokal zu persistieren, damit ich mit der Applikation unter Umständen für eine Zeit lang offline arbeiten kann. Typisches Szenario, Außendienstmitarbeiter lädt sich irgendwelche Produktdaten in den Cache, bevor er zum Kunden geht und nimmt die mit zum Kunden und kann dort offline, losgelöst von WLAN-Verfügbarkeit oder Ähnlichem, dann in der Web-Applikation Daten vorführen oder Produkte vorführen. Das wäre jetzt dieses Disconnected-Szenario. Und da wäre eben jetzt hier diese Verbindung zum Server getrennt, eigentlich auch die obere Verbindung. Und dann würde der Data Access eben nicht mehr gegen den Server laufen, sondern gegen den Local Storage. Und aus dem Grund raus, weil eben die Applikation jetzt, sagen wir mal, etwas größer werden soll, habe ich also nicht nur den Konzern, ich muss meine Daten irgendwie mit den Views verheiraten oder ich muss überhaupt Views haben können. Das ist ja, sagen wir mal, auch noch relativ neu, das Thema. Das ist erst seit seit 2 Jahren etwa verfügbar, dass ich tatsächlich auch deklarativ arbeiten kann im Web. Also sprich, der klassische Weg war ja früher jQuery und dann Dollar, dann im Prinzip der Klassenname oder ähnliches, um meinen Tag zu selektieren und dann auf dem irgendwelche Operationen durchzuführen, irgendwelche HTML-Tags noch dynamisch einzubinden. Das war natürlich irgendwie alles sehr, sehr hacky und ja, war auch schwierig zu handhaben vom Workflow her für den Entwickler und auch für Testbarkeit und so weiter war das natürlich irgendwo jenseits von Gut und Böse. Und deshalb hat man hier bei diesen Single-Page-Applications, wenn sie etwas größer werden, eben einen gewissen Application-Flow und verschiedene Concerns, das heißt Bereiche, die ich einfach mit meiner Single-Page-Application abdecken muss, um in die Größe skalieren zu können und trotzdem aber auch den Überblick noch zu behalten. Und die Applikation startet im Prinzip klassischerweise mit dem Bootstrapping. Das heißt, ich habe eine App.js, in der wird im Prinzip der clientseitige Code erstmal verdrahtet. Es wird eine Verbindung hergestellt mit den ganzen View-Models. Es werden die Routes definiert, das heißt, ich baue hier die Verbindung her oder ich stelle die Verbindung her zwischen der URL, die ich im Browser habe, und den Events, die quasi in der Applikation passieren. Das werden wir uns nachher noch ein bisschen anschauen. Da gibt es ein Framework dafür, das nennt sich Semi.js, komme ich dann nachher noch drauf. Dann habe ich, wenn ich die Applikation initialisiert habe, natürlich das Bedürfnis, die Daten möglichst effizient an den Browser zu bringen. Und ich habe schon angesprochen, also das Modell jQuery und dann dadurch ackern, das ist heute nicht mehr zeitgemäß. Da gibt es verschiedene Frameworks, um das elegant zu machen. Da gibt es ein MVVM-Framework namens Knockout.js. Das ist von einem Microsoft-Mitarbeiter. Wird auch mit ASP.NET-Templates ausgeliefert. Gibt noch viele andere Frameworks, gibt zum Beispiel Angular.js, das ungefähr seit einem Jahr sein Unwesen treibt. Das hat den Anspruch, quasi alle Concerns von der Single-Page-Application abzudecken. Das heißt, Die Abgrenzung zu Knockout.js ist hier ganz klar. Knockout.js übernimmt nur das Data Binding und vielleicht noch ein bisschen Mapping von JSON-Daten, die vom Server kommen. Das war es aber eigentlich auch schon bei Knockout.js. Und Knockout.js bietet noch Templating an, wenn ich möchte. Angular.js, wie gesagt, bildet im Prinzip diesen kompletten Toolkit-Kasten oder diesen Baukasten im Prinzip komplett ab. Ich bin aber natürlich ein Stück weit auch auf dieses Mindset, das mir Angular.js dann bietet, komplett committed. Und ich bin eher so der Typ, der sagt, ich habe für jeden Bereich quasi gerne die Hand auf dem Framework drauf, das ich verwende, damit ich auch dieses wieder austauschen kann, wenn es dort wieder eine bessere Lösung gibt. Deshalb eben Knockout.js. Dann habe ich das Problem, JavaScript kennt keine Namespaces oder ähnliches und die Files liegen irgendwie über 20 Ordner verstreut oder noch mehr und spätestens an der Stelle blickt man eigentlich nicht mehr so richtig durch. Gut, man hat Tools wie Visual Studio, wo man dann die Files effizient finden kann, aber es ist irgendwie, ja, es schleicht sich schnell Unordnung ein, Chaos und dann wird das Ganze fehlerträchtig. Da gibt es ein Modul, das nennt sich Required.js, mit dem kann man Ordnung halten und das ist im Prinzip so eine Art Dependency Injection. Wenn man von der C-Sharp-Ecke kommt, ist das für JavaScript. Dann ist natürlich auch ein Aspekt bei solchen Applikationen, damit die sich gut anfühlen, müssen sie performant sein. Das erreiche ich zum einen, indem ich eben Daten im Local Storage cache und vorhalte. Zum anderen aber auch muss ich Parallelisierung betreiben. Also gerade JavaScript ist ja auch eine asynchrone Sprache. Das heißt, gerade bei dem Thema HTTP-Requests kann ich sehr performant sein, wenn ich diese HTTP-Zugriffe parallelisiere oder vielleicht auch teilweise parallelisiere. Und in JavaScript sind ja diese Callbacks allgegenwärtig und damit, sagen wir mal, parallelisiert zu arbeiten, kann auch sehr schnell sehr, sehr unelegant werden, weil ich eben diesen Nested Callback-Baum im Prinzip bekomme, der halt dann irgendwann so bei 80 Zeichen Einrückung im Prinzip die erste Zeile Code hat. Auch das ist für die Entwicklung von großen Applikationen natürlich nicht unbedingt zuträglich. Dann brauche ich natürlich einen HTTP-Zugriff. Klassischerweise denkt man erstmal an jQuery, da ist ja der Ajax-Call schon drin. Aber wenn ich jetzt hier im Prinzip hergehe und sage, okay, ich brauche eigentlich jQuery gar nicht und nur für diesen HTTP-Zugriff dann so ein 80 bis 100 Kilobyte Framework reinziehen, ist ja auch nicht gerade effizient. Da gibt es ein HTTP-JS-Framework. Das habe ich mal so als Side-Projekt mit dem Goloroden begonnen. Da ist im Prinzip wirklich nur das Nötigste vom HTTP-Zugriff drin. Aber das ist eben so ein Cross-Cutting-Konzern. In dem Kontext Single-Page-Application braucht man den ja immer. Dann brauche ich die Möglichkeit, wenn ich jetzt zum Beispiel an ein iPad denke, ich möchte unter Umständen die Applikation im Vollschirmmodus laufen lassen und ich möchte sie eben offline verwenden. Dann gibt es zusätzlich zu diesem HTML5 Local Storage noch die Möglichkeit zu sagen, ich kann auch ein App-Cache-Manifest angeben. Das ist im Prinzip eine Datei, die irgendwo in der Applikation mit drin liegen muss. Die muss mit ausgeliefert werden, muss entsprechend referenziert sein. Und die definiert dann, welche Files hart gecached werden können und welche noch dynamisch übers Netzwerk kommen. Und dieses App-Cache-Manifest wird dann vom Browser entsprechend interpretiert und er zieht sich dann die Dateien entsprechend. Es funktioniert auch im Zusammenspiel mit diesem Required.js, das heißt, Required.js zieht sich dann auch nur noch die Files neu vom Server, die quasi der App-Cache als zu laden markiert hat. Das heißt, ein durchgängiges Konzept. Dann habe ich natürlich das Thema Testing in der C-Sharp-Welt, eigentlich inzwischen relativ weit verbreitet, Unit-Tests, Integrationstests. Auch das kann ich mit JavaScript inzwischen sehr elegant tun. Ein relativ bekanntes, breit verbreitetes Framework oder ein Framework, Baukasten kann man schon fast sagen, ist Modular.js. Das stellt mir erstmal im Prinzip die grundlegenden Testfunktionalitäten wie Assert zur Verfügung. Darauf aufbauen gibt es dann zum Beispiel Chai.js. Das bietet mir dann zum Beispiel die Möglichkeit, Unit-Tests im BDD-Style, also Behavior-Driven, zu formulieren. Und dann habe ich vielleicht auch noch die Anforderung, ich möchte diese Unit-Tests nicht nur in einem Browserfenster anzeigen, sondern ich möchte sie ja vielleicht auch in einem Continuous Integration-Prozess, zum Beispiel mit Jenkins oder anderen Build-Servern, TFS, was auch immer, mit integrieren und im Prinzip als Basis meiner Test, Bild ist grün oder Bild ist rot, Entscheidungsphase im Prinzip mit einbinden. Dafür gibt es zum Beispiel Mocha Fandom.js. Das ist ein sogenannter Headless Browser zunächst mal Fandom.js. Das heißt, das ist ein Browser, der auf der WebKit Engine, so wie der Chrome oder bis vor kurzem Chrome oder auf der Safari basiert. Und der Unterschied ist aber der, dass Fandom.js diese UI, die der Browser normalerweise hat, also sprich mein Browserfenster nicht hat, sondern er gibt seinen Output dann im Prinzip über die Konsole entsprechend raus und erlaubt mir das Ganze dann über CoffeeScript entsprechend anzusprengen. Und Mocha Fandom.js integriert im Prinzip den Testrunner von Mocha.js in Fandom.js, beziehungsweise erlaubt es mir die Tests von Mocha.js, also dieses Format, mit Fandom.js entsprechend aufzurufen. Und ja, dann habe ich eben die Möglichkeit, den Output von Mocha Fandom.js wieder in den XML-File schreiben zu lassen. Und das kann ich dann entsprechend wieder in meinen CI-Server entsprechend einlesen und kann dann eben auf der Basis den weiteren Bildprozess steuern. Dann habe ich natürlich auch das Bedürfnis, wenn jetzt meine Single-Page-Application Daten benötigt, die müssen ja irgendwo herkommen. Also ich kann zum einen natürlich sagen, ich habe eine Applikation, die auf Fremddaten basiert, oder ich kann eben das Backend auch selbst zur Verfügung stellen. Und da wir hier ja in der .NET-Welt unterwegs sind, bietet es sich natürlich an, die neue ASP.NET Web API, die seit einem Jahr existiert, zu verwenden. Das ist im Prinzip ein Framework, das Microsoft komplett neu entwickelt hat. Hat begonnen auf der Basis von WCF, weil das ja eigentlich mal die Kommunikationsplattform-Infrastruktur im .NET-Framework war. Irgendwann hat man aber festgestellt, irgendwie konkurrieren die beiden Sachen, ASP.NET und WCF. Man hat sich dann auf ASP.NET als Naming committed und die Web API stellt mir halt eine sehr einfache Möglichkeit, C-Sharp basierend oder beziehungsweise .NET basierend REST-Services zu implementieren. Auch das gucken wir uns nachher vielleicht noch kurz an. Jetzt würde ich noch in die Details gehen bei den einzelnen Frameworks. Das heißt, wieder diesem Application Flow folgend, die Applikation, dieses Bootstrapping findet statt mit Semi.js. Nochmal kurz, Semi.js bietet mir Routing basierend auf URLs und HTTP-Verben. Das heißt, ich habe eine URL application/customers und ich mache einen GET, also sprich, ich rufe die Seite im Browser auf. Dann wird eben ein Event gefeuert, dass diese Route aufgerufen wurde und in diesem Event kann ich dann im Prinzip meinen Applikationscode einbinden, das heißt die Initialisierung von einem View-Model oder was auch immer. Dann kann ich auch Events innerhalb der Applikation werben, das heißt, ich habe so einen kleinen Event-Bus für die Entkopplung, auch ganz schick. Und ich kann im Prinzip Plugins bauen und Building-Blocks für die Wiederverwendung, das heißt so Funktionalität wie ein HTTP-Zugriff als Data-Service oder ähnliches, das könnte ich hier als Application-Building-Block quasi verwenden. Das Framework findet sich unter semi.js.org und der Code bei semi.js sieht im Prinzip so aus, das wäre jetzt quasi meine App.js. Und ich initialisiere hier die App, rufe sie auf mit Semi. Der Selector ist optional, das heißt, den kann ich auch weglassen. Dann läuft einfach die Applikation im Kontext der jetzt gestarteten Seite. Und hier würde ich jetzt eine Route definieren, das heißt sys.get. Sys wäre quasi das Browserfenster. Hier sage ich get, beziehungsweise sys ist hier der Kontext der Applikation, ist aber dann ans Browserfenster gebunden entsprechend. Und wenn jetzt diese Route hier aufgerufen wird, das heißt slash Route slash, das wäre quasi die initiale Route, dann lade zum Beispiel ein JSON, post.json. Wie gesagt, hier wäre jetzt zum Beispiel der Zugriff auf ein View-Model, ich zeige das hier gleich nochmal im Code, und wenn die Initialisierung abgeschlossen ist, dann gehe ich hier, ich hoffe, man kann es von hinten sehen, rufe ich die Methode auf app.run und hier kann ich dann eine Route angeben, die ich hier oben definiert habe, unter der die Applikation initial laufen soll. Das heißt, wenn ich eben einfach auf die Startseite gehe, dann könnte ich quasi sofort einen Redirect machen auf eine bestimmte URL und das Ganze würde hier passieren. Ich gehe jetzt mal kurz in Visual Studio. Das wäre jetzt hier der Part, wo eben Semi.js die Applikation initialisiert und hier sieht man jetzt schon, hier wäre eine Route, zum Beispiel um Formatdefinitionen zu editieren und dann ist eben hier die Initialisierung von dem View-Model drin, was sieht hier jetzt schon. Hier ist Required.js mit integriert, dazu kommen wir später noch. Und jetzt sind hier entsprechend die ganzen Routes definiert mit dem jeweiligen View-Model-Initialisierungscode. Das Ganze könnten wir jetzt dank Required.js natürlich auch noch modularer gestalten. Das heißt, meine App.js muss nicht mit hunderten von Route-Definitionen quasi versaut sein. Aber so zum initialen Start ist es eigentlich ganz okay. Gut, dann kommen wir zu Knockout.js. Ist ein MVVM-Framework für JavaScript. Ich hatte es bereits erwähnt. Es erlaubt mir, deklarative Bindings zu machen, ähnlich wie bei WPF, XAML, Silverlight. Die Bindings werden realisiert über die HTML5 Data Attributes. Das heißt, ich habe seit HTML5 die Möglichkeit, beliebige Data Attribute an meine HTML-Tags anzubinden. Das heißt, das Tag heißt immer Data minus und dann kann ich beliebige Begriffe vergeben und 1 heißt eben Data minus Bind. Das verwendet Knockout.js. Dann bietet mir Knockout.js automatische UI-Refreshes. Kleiner Seitenhieb in die WPF-Welt. Das Ganze passiert automatisch, wie der Name schon sagt. Das heißt, ich definiere einfach nur meine Property, dass die vom Typ Observable oder Observable Array sein soll. Und wenn sich dann dort etwas ändert, das heißt, wenn sich eine Property ändert auf dem Objekt oder wenn sich wenn eine Liste einen Eintrag dazu bekommt oder aktualisiert bekommt oder gelöscht, dann reagiert das UI sofort drauf. Das heißt, ich muss mich da eigentlich um nichts kümmern, ich muss es nur binden entsprechend. Dann habe ich das Thema Dependency Tracking, das heißt, ich kann Observables voneinander abhängig machen, sogenannte Computed Observables, inzwischen heißen sie nur noch Computed. Das heißt, wenn sich zum Beispiel der Vorname ändert, dann soll sich auch der Fullname ändern von dem Kunden. Und es bietet mir Templating, das heißt, ich kann entweder Inline-Templates machen oder ich kann auch externe Templates machen, was natürlich bei größeren Applikationen auch wieder die geschicktere Variante ist, weil ich dann dort entsprechend jede Template in ein HTML oder ja, HTML-JavaScript-Template auslagern kann. Knockout.js findet sich unter knockout.js.com und sieht im Code im Prinzip so aus. Ich deklariere mir zunächst mal ein View-Model und das ist eine Funktion. Und hier habe ich zum Beispiel eine Property Title und die ist eben vom Typ ko.observable. Ko ist quasi der Aufhänger, an dem alle Knockout-Funktionen hängen. Und jetzt würde ich dem Titel den String Single Page Applications zuweisen. Genauso, wenn ich jetzt hier hergehe und sage, ich habe eine Property Tags, das soll ein Array sein, ein JavaScript-Array, und damit ich eben diese Änderungen mitbekomme auf dem Array oder die UI mitbekommt, wenn neue Tags hinzukommen, ist es vom Typ Observable Array. Und damit ich jetzt dieses View-Model binden kann, muss ich aufrufen ko.applyBindings und dann eine Instanz von dem View-Model reingeben. Es gibt auch noch einen optionalen Parameter, da kann ich ein HTML-Element angeben, ab diesem unterhalb quasi das Binding stattfinden soll. Gerade wenn ich also jetzt dieses Templating-Thema habe, dann habe ich quasi die ID meiner Template und dann binde ich dieses View-Model auf eine bestimmte Template mit diesem Verfahren. So, wie es hier jetzt steht, würde er das Binding auf das komplette DOM anwenden und würde einfach schauen, ist irgendwo in diesem Baum Knockout-Binding-Code vorhanden und wenn ja, versuche ich es zu binden und wenn er es eben dann nicht schafft, dann wirft er entsprechend eine Fehlermeldung. Damit er das binden kann, sind hier diese angesprochenen Data-Bind-Attribute, das heißt, ich sage ihm hier, ich möchte die Text-Property meines H1-Text auf Title binden und ich möchte drunter die Liste der Tags auflisten als unordered list in HTML, dann sage ich ein Data-Bind for each Tags und Data wäre dann im Prinzip jeweils ein Eintrag. $data ist hier ein Sonderfall. Das ist genau für solche Zwecke eben, wenn ich nur einfache Typen habe. Ich könnte hier aber auch komplexe Typen angeben, das heißt, ich könnte irgendwelche Strukturen haben, Customer oder Products, die dann Unterproperties haben und dann würde ich hier entsprechend for each Products zum Beispiel angeben und hätte hier dann das Binding auf Price zum Beispiel Es gibt noch verschiedene andere Bindings, zum Beispiel Display Binding, da kann ich mit True und False angeben, möchte ich die Daten anzeigen oder nicht, also dieses komplette Deck dann. Ich kann dieses Binding auch containerless machen, das heißt, ich kann es mit HTML-Kommentaren erzeugen. Es gibt auch verschiedene Szenarien. Ich würde sagen, gehen wir nochmal kurz in Visual Studio. Hier ist also die Initialisierung von diesem View-Model. Ich mache hier ein neues View-Model und ich binde das hier auf dieses HTML-Tag, das die ID admin/unit hat. Das Format View Model wäre hier entsprechend etwas komplexer. Zu Require.js kommen wir gleich noch. Das ist hier die Zeremonie, die vorneweg stattfindet. Dann schaffe ich mir hier noch entsprechend den Kontext. Der Klassiker von JavaScript, damit ich dann auch entsprechend den Folgemethoden auf lokale Variablen Zugriff habe. Und dann habe ich hier zum Beispiel eine Methode self.save und dann wird eben der Data Service aufgerufen. Er würde das entsprechend speichern, wenn ich auf den Speichern-Button klicke. Oder eine Update-Methode in dem View-Model, eine Erase-Methode. Hier wäre zum Beispiel eine Initialize-Methode. Hier sieht man auch schon mal den Einsatz des Async-Frameworks, damit ich parallelisiert Daten laden kann in dem Framework. Tja, das mal so als Abriss für Knockout.js. Jetzt kommen wir zu Require.js. Require.js ist eben ein Module bzw. Dependency Loader für JavaScript. Erlaubt mir, Dependency Management zu betreiben. Das heißt, ich mache in der Konfiguration bestimmte Pfade bekannt oder auch schon bestimmte Frameworks, die ich benutzen möchte und kann sie dann über einen Namen, den ich selbst vergeben kann, in meinem jeweiligen Code in der Applikation verwenden. Und Require.js löst dann die kompletten Abhängigkeitspfade auf und lädt natürlich jedes Skript auch nur einmal. Es hat also ein sehr aggressives Caching, wodurch das Ganze auch in Richtung Performance einen Gewinn bringt. Also der klassische Weg ist ja, dass man Minifying betreibt, aber da lade ich unter Umständen, selbst wenn es Minified ist, Code, den ich in dem Pfad, den der Anwender in der Applikation geht, gar nicht benötige. Und mit Require.js lade ich das eben sehr selektiv und habe es dann trotzdem gecached. Also es ist, sagen wir mal, in ja, Praxisszenarien durchaus performanter als dieser Minified-Ansatz. Dann bietet es mir die Strukturierung von JavaScript-Code in Modulen. Ich kann sehr kleine Dateien schreiben, ich muss also nicht mehr so 200, 300 Zeilen lange oder noch mehr Klassen implementieren, sondern ich kann sehr, sehr kurzen, knackigen Code schreiben und den dann im Prinzip miteinander verknüpfen und dieses Verdrahten der Module übernimmt dann Require.js für mich. Bei Require.js wurde auf die sogenannte Asynchronous Module Definition, kurz AMD, die wurde damit eingeführt. Das heißt, diese Module haben auch ein bestimmtes Format, wie die Files definiert sind. Das sehen wir jetzt gleich. Und diese Moduldefinition, die kann auch in verschiedenen Varianten ausgeprägt sein, sodass ich mir im Prinzip auch statische Klassen oder statische Methoden definieren kann, die aber trotzdem nicht am globalen Window-Objekt hängen, sondern dann entsprechend im Kontext der Applikation laufen. Require.js ist unter require.js.org zu finden. Und der Code für Require.js sieht im Prinzip so aus. Ich habe also in meiner Applikation bzw. in dem initialen HTML, klassischerweise Index-HTML, Default-HTML oder von der ASP.NET View generiert, nur noch ein Script-Deck für die ganze Seite und Require.js kümmert sich dann später darum, um das Laden aller benötigten Module. Und ich gebe ihm hier an, wo er mein Require.js findet und sage ihn dann über dieses Data-Main-Attribut. Hier wird jetzt zum Beispiel Main verwendet, im Gegensatz zu Knockout.js mit Data-Bind, wo meine View oder meine App.js zum Beispiel liegen würde. Das heißt, das initiale Skript, mit dem dann die Applikation eigentlich startet. Das heißt, ich habe hier auch ein sehr schlankes Skript oder einen sehr, sehr schlanken Skriptblock. Und wie würde ich jetzt so eine Dependency mit Require.js laden, beziehungsweise initial laden? Ich sage einfach require und dann gebe ich den Pfad an, das heißt Ordner plus Name der JavaScript-Datei. Es kann natürlich beliebige Ordnerhierarchien geben. Wichtig ist nur, wenn ich eine JS-Datei laden will, also mit der Endung .js, dann lasse ich das JS einfach weg, weil das einfach der Standard, die Standard-Extension ist. Und diese Abhängigkeit, die ich hier oben reingebe, die kann ich dann hier unten als Parameter in diese Funktion reingeben und hier kann ich dann entsprechend dieses util oder was auch immer verwenden. Und man sieht schon hier, es ist ein JavaScript-Array, das heißt, ich kann hier beliebig viele Abhängigkeiten reingeben und die können natürlich auch wieder weitere Abhängigkeiten haben und Require.js würde sich jetzt dann einfach bis nach oben durcharbeiten und wenn dann die oberste Dependency gefunden hat, würde es die zuerst laden und entsprechend den Baum komplett aufbauen, die Klassen initialisieren, diese Funktionen aufrufen und das Ganze verdrahten erledigen. Wenn ich jetzt selber quasi von einer klassischen JavaScript-Klasse oder Funktionsdefinition wegkommen will zu Require.js Moduldefinition, was muss ich da tun? Ich muss im Prinzip diesen Define-Block hier um meinen Code herumsetzen. Define, dann definiere ich hier meine Abhängigkeiten, die ich als Modul wieder nach außen habe, also in Richtung Baum denken. Ich habe hier zum Beispiel eine Klasse Card oder eine Datei Card und eine Datei Inventory und ich möchte diese beiden Instanzen dann in meinem Code verwenden, dann gebe ich hier eine Funktion zurück und ich sage eben, wenn der Titel dem Windows also dem Fenstertitel entspricht, dann gib den entsprechend zurück oder baue einen Namen inventory.storename plus cardName. Also aus diesen beiden Abhängigkeiten quasi mit den jeweiligen Properties, die bekannt sein müssen, baue ich mir dann was Eigenes zusammen. Das kann ich beliebig tief schachteln. Wenn ich jetzt an der Stelle hier noch zwei runde Klammern ansetzen würde, dann würde ich damit eine statische Klasse definieren, weil dann würde im Prinzip schon die Instanz der Klasse zurückgegeben werden, sonst müsste ich ja New und dann Name meines Moduls machen. Auch hier kurz der Blick in Visual Studio. Zunächst mal muss ich Require.js entsprechend initial laden. Das passiert idealerweise am Ende meines HTML-Codes. Ich gebe ihm hier an, die Data Main ist die App.js und ich habe hier mein Require.js entsprechend referenziert. Und die App.js sieht dann wie folgt aus. Ich habe eine require.config Property bzw. Funktion und in der mache ich initial meine Frameworks, Dependency, was auch immer bekannt. Das heißt, ich kann eine Basis-URL angeben, wo liegt mein Client-Code, wenn ich hier jetzt reingehe. Werde ich hier einen Client-Ordner und hier wäre die Struktur für die Libraries und so weiter. Man kommt also relativ gut Ordnung rein. Und dann kann ich eben diese ganzen Frameworks, die ich benötige, mit Klartextnamen referenzieren. Moment.js für Datumshandhabung, dann jQuery ist hier zum Beispiel noch drin, jQuery UI, Amplify.js, Knockout.js und so weiter. Und was natürlich Voraussetzung ist, damit diese Frameworks dann auch von Require.js entsprechend verarbeitet und instanziert werden können, ist, dass diese Module oder diese Frameworks dann auch diesem Asynchronous Module Definition Format folgen. Und manche haben da ein bisschen Probleme, beziehungsweise machen Probleme. Dann kann ich mir mit dem sogenannten Shimming quasi auch noch verschiedene Sachen definieren. Das heißt, ich kann zum einen sagen, wie hängen die nochmal voneinander ab, initial schon mal, ohne dass ich quasi den Kontext über die Applikation gehe, zum Beispiel Semi.js hängt ab von jQuery oder Knockout.js exportiert mir zum Beispiel diesen globalen Namen KO, damit ich dann wie gewohnt quasi mit KO.ApplyBindings drauf zugreifen kann und so kann ich dann entsprechend dieses Konfigurieren von Require.js vornehmen. Hier unten gibt es noch eine Property, Bust. Und zwar habe ich ja schon erwähnt, dass Require.js sehr aggressiv cached und dadurch muss ich ihm quasi sagen, cache bitte die Daten nicht und das mache ich, indem ich diesen Bust angebe und wenn ich hier zum Beispiel NewDateToDateString angebe, dann erreiche ich damit, dass er bei jedem Request an die URL das aktuelle Datum anhängt und damit entsprechend den Cache jedes Mal neu invalidiert und damit die Daten immer wieder frisch vom Server zieht. Gerade zur Entwicklungszeit ist diese Property extrem wichtig. Für den Live-Betrieb kann ich die dann entsprechend rausnehmen. Dann haben wir den HTML5 Local Storage. Das ist ein lokaler Cache. Zum einen gibt es den Local Storage. Der schwankt je nach Browsergröße von 2 bis 10 Megabyte etwa. wo ich Daten ablegen kann. Das heißt, ich sollte mir vielleicht auch Gedanken machen über irgendwelche Kompressionsverfahren, wo ich das ablegen möchte, je nach Umfang. Dann habe ich den Local Storage, der ist persistent über die Session hinweg. Das heißt, wenn ich das Browserfenster schließe und mich mit dem gleichen, auf der gleichen Seite wieder anmelde oder die gleiche Seite einfach wieder aufrufe, ist der Local Storage mit den Daten noch vorhanden. Der Session Storage im Gegensatz dazu ist quasi vergleichbar mit dem Verhalten von Cookies. Das heißt, nach dem Ende der Session, Tab oder Browserfenster schließen, ist der Inhalt entsprechend wieder gelöscht. Genau das kann man eben damit auch machen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine API habe im Server-Backend, die mir einen Token für die Authentifizierung liefert und ich möchte das dieses klassische, ich möchte eingeloggt bleiben oder nicht, damit abbilden, dann würde ich hier zum Beispiel sagen, okay, wenn er eben nicht angemeldet bleiben möchte, lege ich das Token in den Session Storage, ansonsten in den Local Storage. Als Einstiegspunkt ist hier Wikipedia gar nicht so verkehrt. Den Zugriff auf Local Storage bekomme ich über Key Value, das heißt, ich habe hier entweder die Möglichkeit zu sagen, Set Item, Key Name und Value, wobei der Value auch ein komplexer Typ sein kann, das heißt, ich kann hier auch ein JSON-Fragment reinlegen. Laden kann ich Elemente mit dem Key und Remove Item ermöglicht mir einfach das Löschen von den Items. Dann kann ich dann noch schauen, wie lang der Local Storage ist und ich kann über den Index quasi drauf zugreifen. Mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Das muss ich halt entsprechend einbinden in meine Applikation und muss dann entsprechend reagieren. Wenn ich sage, ich habe die Daten noch nicht, muss ich sie in den Local Storage ablegen, ansonsten kann ich das von dort verwenden. Session Storage verhält sich vom Interface sehr analog. Auch eine Sache, die noch wichtig ist in diesem Zusammenhang, wir wollen ja Offline-Verwendung der Applikation anbieten. Das heißt, ich muss natürlich auch wissen, bin ich gerade online oder offline, und in HTML5 gibt es auch hier eine Property, die nennt sich Navigator.online. Das gibt mir einfach entweder True oder False zurück und dann kann ich entsprechend mit dem Local Storage oder mit dem HTTP-Service weiter agieren. Dann hatte ich vorhin schon angesprochen, dieses HTML5-Cache-Manifest ist im Prinzip folgendes. Ich habe hier in meiner HTML-Datei einfach ein Attribut Manifest und dem gebe ich dann über einen Pfad an, wo dieses App-Cache-Manifest liegt. Der Name ist egal, die Endung ist egal, wichtig ist nur, es muss hier referenziert sein und der MIME-Type muss stimmen, das ist Text / App-Cache. Und das Cache-Manifest beginnt dann mit dem Header, Cache-Manifest, hat hier ein Version-Tag, und dann kommen hier verschiedene Informationen. Das heißt, unter dem Cache-Keyword kommt eine Auflistung von Dateien, die lokal gecached werden sollen. Also statische Seiten, Views, was auch immer. Dann habe ich hier ein Fallback. Wenn die Verbindung weg wäre, kann ich quasi auch angeben, für die Startseite, nimm bitte / demo Fallback HTML. Also dieser Slash hier repräsentiert die Root-URL. Und über Network könnte ich dann auch angeben, was er übers Netzwerk ziehen soll. Also wenn ich zum Beispiel hergehe und sage, ich habe eine API, dann würde ich sagen http://Applikation/API und alle Requests, die da drunter laufen, mit denen er sich die Daten ziehen kann, die würden immer übers Netzwerk gezogen werden. Oder ich muss es eben entsprechend noch verdrahten mit dem Thema Local Storage. Das ist eben der App-Cache. Wichtig, dieses Cachen kann ich nur dadurch beenden, indem ich hier bei Version eine andere Version angebe. Ob das jetzt ein Datum ist, irgendeine Semantic Versioning Version oder was auch immer, ist völlig egal. Wichtig ist nur, ich muss diesen Wert hier verändern, damit der Cache invalidiert wird. Wenn ich diese Property nicht ändere, sind die Daten auf ewig gecached. Dann noch kurz das Thema Testing. Mit Mocha.js kann ich im Prinzip ähnlich wie bei dem Define-Format von Require.js verschachtelte Testklassen aufbauen. Ich sage hier, der Kontext, unter dem ich testen möchte, wäre zum Beispiel ein Array, das heißt, das kann ich einfach frei vergeben. Das würde später im Testrunner entsprechend erscheinen. Und wenn ich eben die Funktion IndexOf von einem Array aufrufe, dann soll der Wert -1 gegeben werden, wenn der Wert nicht vorhanden ist, also klassisches Array-Verhalten. Dann kann ich hier zwei Assertions reinmachen und dann sehe ich eigentlich schon entsprechend rot oder grün. Dann gibt es eben noch diesen Testrunner, ich glaube, ein Bild in der Folie, das ist Chai.js. Hier würde ich jetzt sagen, ich lade mir mit require dieses Modul Chai und ich sage ihm, ich möchte meine BDD-Style-Definitionen im Format should machen. Da gibt es noch andere Varianten. Wenn ich jetzt eben dieses should aktiviere, dann steht mir hier für die Assertions dann die should Variante zur Verfügung und dann kann ich eben in diesem BDD-Style should not exist, should exist, should be n und so weiter, should be true, quasi Assertions auf meinen Objekten machen. Das, was hinten rauskommt bei so einem Testrunner, sieht dann folgendermaßen aus. Ich habe hier mal ein Beispiel, das ist von diesem HTTP-JS-Framework, das ich vorhin erwähnt hatte. Es dauert einen Augenblick, ich hoffe, dass die Verbindung einigermaßen passabel ist. Genau, jetzt laufen die Tests hier durch und dann sehe ich eben Basic Usage, das wäre jetzt quasi auf der Ebene, wo dieses Array vorhin stand und drunter dann eben das Get wäre das, was dieses Index of war und darunter dann die jeweiligen Assertions, die werden entsprechend abgearbeitet. Ich sehe hier die Testlaufzeiten, das heißt, ich kann auch Sachen machen wie Verhalten von asynchronen Tests, wie lange laufen die und so weiter. Man sieht jetzt hier zum Beispiel, ein Test ist in einen Timeout reingelaufen, weil die Verbindung relativ schlecht ist. Ich sehe hier oben dann, wie viele Tests fehlgeschlagen sind. Ich kann auch hier noch ein bisschen in den Test reingehen. Das heißt, ich sehe auch, was war die Assertion in meinem JavaScript-Code. Das heißt, ich sehe den Quelltext meines Tests. Ich kann auch hier nur bestimmte Tests aufrufen, kann die dann entsprechend über die URL weitergeben und kann damit irgendwelche Bugs reporten oder ähnliches. Tja, ich würde sagen, das war es von meiner Seite erstmal soweit. Das Thema Single-Page-Application ist ein sehr weit gefasstes Feld. Man hat hier ja, eine große Auswahl an Frameworks. Also es gibt Alternativen zu Semi-JS, es gibt Alternativen zu Knockout-JS. Man muss sich einfach mit dem Thema ein Stück weit sehr intensiv auseinandersetzen. Wie gesagt, das Ziel von diesem Vortrag war jetzt hier einfach mal zu zeigen, mit welchem Toolset auf der Microsoft-Plattform basierend, also sprich zum einen Backend ASP.NET Web API, aber auch das Framework Knockout.js, das ja mit ASP.NET Templates schon ausgeliefert wird, damals so einen Start hinzubekommen, dass man sagen kann, okay, mit dem kann man Single-Page-Applications bauen. Ja, ich hoffe, der Vortrag war einigermaßen verständlich. Wir hatten jetzt nur eine Dreiviertelstunde Zeit. Normalerweise dauert der Vortrag eine Stunde oder einen Tag. Ich denke, wenn noch Fragen sind, können wir jetzt gerne noch drüber sprechen nach der Session. Wir haben jetzt Pause, das heißt, wenn irgendjemand Fragen hat oder ähnliches, gerne, ich bin noch ein Stück erreichbar. Also meine Herren.